Titel ist, wurde ja schon erwähnt, Anarchismus versus Marxismus zwischen 1872 und 1914. Vielleicht erstmal kurz was zu den zwei Daten. Also 1914 dürfte wahrscheinlich relativ klar sein. Also ich habe jetzt da den Zeitraum gewählt bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 1872 wieder, insofern als auf das Jahr die Spaltung, das Auseinanderbrechen der ersten Internationale auf dem Haager Kongress stattgefunden hat, in dessen Anschluss sich sozusagen jetzt mal sehr schematisch vereinfacht, auf der einen Seite eine marxistisch, kann man es nicht nennen, aber eine marxische, engelsche und blockistische Richtung, auf der einen Seite einer anderen Fraktion gegenüber sehen, die sich oftmals eben um den Namen Bakunin sozusagen gruppiert, aber nicht alles Anarchistinnen und Anarchisten waren, sondern auch andere Leute, die aber keine Lust hatten, weiterhin dem Treiben, wenn man so will, des Generalrats unter Marx und Engels weiter daran teilzunehmen. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Das heißt, in meinem Beitrag selbst spielt jetzt eigentlich die Auseinandersetzung, die Herr Busch ja auch erwähnt hat, und in den ersten Beiträgen ja reflektiert wird, also jetzt Marx Bakunin beispielsweise als Klassiker und dann die davor auch noch spielen jetzt da nicht so die zentrale Rolle, sondern eben das, was daran im Anschluss geschieht. Das Problem an der ganzen Sache ist dass eigentlich es natürlich ein ganz toller Aufsatz ist und alle das Heft kaufen sollen. Jetzt nicht unbedingt wegen dem Aufsatz, aber überhaupt. Aber wenn man ehrlich ist, erwähne ich in diesem Aufsatz eigentlich so gut wie gar nichts, was eigentlich gesagt werden müsste. So, sowohl thematisch, ja, wie auch zeitliche Sachen, Ereignisse, unterschiedliche Aktionen, Fragestellungen, die sich ergeben haben. Also, wenn man mit der Thematik ein bisschen vertraut ist, dann wird man denken, was soll das jetzt? Ist jetzt eigentlich, ich meine, zum Beispiel kommt noch nicht mal, wenn man so will, die Debatte um Parlamentarismus und die Parteiform und solche Sachen darin vor. Dafür war dann einfach auch nicht der Platz. Deswegen erstmal, auf was habe ich mich konzentriert? Ich habe mich, das muss man dazu dann auch noch sagen, sehr auf den eigentlich deutschsprachigen Raum, glaube ich, konzentriert. Also auf der einen Seite die also die deutsche Sozialdemokratie, seit den 1870er Jahren bis zum Ersten Weltkrieg. Das ist so der eine Block, der eben gegenübersteht, und da ist es nicht ganz so deutschlandzentriert, eben, wenn man so will, dem etwas allgemeiner gefassten anarchistischen Denken dieser Zeit. Das ja wieder auch in doch sehr unterschiedliche Strömungen aufgeteilt war, insofern die selbst auch innerhalb Diskussionen geführt haben, denke ich, wesentlich mehr als innerhalb der Sozialdemokratie selbst, jedenfalls in der Form, was die Sache immer relativ komplex macht, auf ein paar Zeilen dann darzustellen und jetzt zu sagen, das ist jetzt der Anarchismus beispielsweise. Interessant finde ich dagegen immer, dass ja oder würde ich sagen, die Sozialdemokratie zumindest bis zur Regierungsbeteiligung von Mitterrand und bis zur Massenstreikdebatte, also sprich, wann ist das, Mitterrand 1901, 1899, irgendwie sowas um den Dreh, ja, Massenstreikdebatte dann 1904, 5, 6, so um den Dreh, jedenfalls die erste große in der Sozialdemokratie. Meines Erachtens die Sozialdemokratie selbst relativ homogen ist, also eine relativ einheitliche Anschauung. Da werde ich aber gern korrigiert, aber es ist so mein Eindruck in den ganzen Grundprämissen und auch in der strategischen Ausrichtung. Da fängt dann auch schon das erste Kernproblem an, wenn man diese Problematik verknüpft, also Marx und der Anarchismus beispielsweise auf der einen Seite und die Frage Anarchismus und Sozialdemokratie auf der anderen Seite, wenn man sich dann so Sachen anguckt, was oft nicht wirklich reflektiert wird, was es bedeutet hat. Jeder spricht beispielsweise über Marx' Kritik des Gotha-Programms. Es wird aber nicht so oft darüber gesprochen, über die Problematik, was es ausgelöst hat, als sie dann tatsächlich erst viele Jahre später erschienen ist, von Kautsky damals in der Neuen Zeit, um vielleicht da mal so ein bisschen Druck zu machen, wie es da in den Jahren weitergegangen ist in der Sozialdemokratie. Aber bis dahin eigentlich niemals sozusagen ein offizieller, öffentlicher Einspruch von Marx und Engels gegenüber der Politik der Sozialdemokratie stattgefunden hat. Vielleicht in privaten Briefen oder sowas. Ne? Und ich denke, das sind so Sachen, die auch Olaf Briese ansprechen wird in Bezug auf Engels, der meines Erachtens in mancherlei Hinsicht auch eine tatsächlich interessante Figur ist, was jetzt aber nicht mein Thema ist, also mit Blick auf auch die Thematik, die ich behandle. Also da ist schon mal die Sache ziemlich komplex, wenn wir das jetzt zurückführen auf Marx und Engels selbst. Die Grundlage und die Grundauseinandersetzung, die ich jetzt hier aufgemacht habe zwischen eben diesen, nennen wir sie jetzt mal beides, Strömungen, liegt meines Erachtens historisch gesehen in erster Linie daran, in der unterschiedlichen Vorstellung tatsächlich das, was man dann später oder teilweise dann auch schon anfängt in der Zeit als sozusagen Ökonomismus zu bezeichnen. Also die klassische Figur von Haupt- und Nebenwiderspruch, die sozusagen damit verbundene attentistische Vorstellung der Sozialdemokratie, die im Prinzip darauf abzielt, einfach, wenn man so will, Zeit zu gewinnen, weil die Zeit für einen arbeitet, also was ja dann ganz klassisch und noch mit einem gewissen Realitätshintergrund vielleicht in der Zeit des Sozialistengesetzes eine große Rolle gespielt hat und dann eben sozusagen im Vorbeigehen, wenn man so will, dann anzufangen in den Parlamenten noch keine Politik unbedingt zu machen, aber sich festzusetzen, die erst als Agitationsbühnen zu benutzen und dann, wie es dann passiert ist und was eben Anarchisten von Anfang an gesagt haben, dass das geschehen wird, dass man sozusagen mehr und mehr übergeht, den nationalen Rahmen als Bezugspunkt zu wählen, dass man mehr und mehr dazu übergeht, sozusagen Hierarchien innerhalb der Partei auszubilden, dass man mehr und mehr dazu übergeht, bestimmte Führungsstrukturen immer weiter zu festigen und so weiter und so fort. Bis hin dann zur Frage, dass man anfängt, jetzt Verbürger, nicht nur sozusagen, oder was heißt nicht nur, das ist eigentlich der gravierendere Vorwurf gewesen, die Verbürgerlichungstendenzen innerhalb der Partei und der Sozialdemokratie selbst und auch der Arbeiterschaft, sondern darüber hinaus auch noch eine Verbürgerlichung in der Form, dass man eben anfängt, beispielsweise mit bürgerlichen Parteien Bündnisse einzugehen, auf welcher Ebene dann auch immer, bis dann, und dann wären wir eben bei 1914, also sozusagen die Vorstellung des Primats der Nation gegenüber der Klasse, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken, sich dann völlig durchsetzt, wenn man so will. Wobei das ja auch lange Ankündigungen in der Sozialdemokratie von Bebel ab gab, dass man im Falle des Krieges, wenn Russland angreift, auf jeden Fall sozusagen für das Deutsche Reich in die Bresche springen wird. So. Die Position des Anarchismus, ich sage jetzt halt mal, der Anarchismus der Einfachheit halber, war nun jetzt nicht, und das ist, denke ich, das, was vielleicht eher mit ihm assoziiert wird, die Vorstellung, naja, man haut einfach jetzt drauf los und jeder Moment ist die Revolte da und überall lauert, was weiß ich, der Aufstand oder sowas. So Positionen gab es teilweise auch, aber allein das sind zum Beispiel schon Punkte, deswegen tue ich mich da immer so schwer, wo man wirklich genau hingucken muss, wann jemand solche Positionen wo vertreten hat und in welchen Dynamiken gesellschaftlicher Kämpfe beispielsweise. Also ein Beispiel, die Auseinandersetzung um den 8-Stunden-Tag in Chicago in den 1880er Jahren. Ja? Wie geht man mit solchen Dynamiken um? Also da war es beispielsweise im Anarchismus dann eine Debatte gewesen, zu sagen, okay, eine 8 Stunden, was wollen wir mit diesen bescheuerten 8 Stunden? Also natürlich geht es nicht darum zu sagen, 8 Stunden zu arbeiten ist jetzt schlechter als 12. So. Aber was sollen wir für eine 8-Stunden-Bewegung uns, die wenigen Leute beispielsweise, die wir jetzt haben, mal so wieder ein bisschen platt formuliert, sollen wir jetzt die wirklich verausgaben lassen, sich in der Bewegung, die mehr oder weniger zwangsläufig dazu tendieren wird, in eine Art von reformistischen Kleinkramverbesserung des Bestehenden. Das ist ganz witzig, weil Engels, um ihn jetzt nochmal anzuführen, hat in, ich glaube, es ist sogar auch mit Blick auf Amerika gewesen, wo er in einem Brief geschrieben hat, hoffentlich machen die amerikanischen Arbeiter beim 8-Stunden-Tag nicht zu schnell Fortschritte, sonst schlafen sie wieder zu schnell ein. Also das wäre beispielsweise so ein Moment, wo man so eine Art von Gemeinsamkeiten manchmal finden kann. Interessant ist dann auf der anderen Seite, war dann die Position, wir müssen sozusagen bei den Arbeitern bleiben, oder viele dieser Anarchisten waren ja auch Arbeiter, das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwelche Journalisten wie Kautsky oder so waren, die jetzt, ist jetzt ein bisschen polemisch, aber es hat schon auch viel mit den Bewegungen zu tun, die jetzt sozusagen hauptsächlich schriftstellerisch, sei es politisch oder nicht, tätig waren oder irgendwelche Gehälter bekommen haben von weiß der Teufel den Organisationen, sondern jetzt wieder ein bisschen zugespitzt, das muss man aber, denke ich, schon dabei sehen, dass tatsächlich der Großteil der anarchistischen Bewegung im 19. Jahrhundert außer in ganz wenigen Ländern teilweise pausenlos auf der Jagd war, also auf gejagt wurde. Ja, also das hat schon auch nochmal eine andere existenzielle Dimension einfach, die man vielleicht so als Hintergrund berücksichtigen muss, wenn man sich mit diesen Bewegungen beschäftigt. Jedenfalls zurück zu dieser 8-Stunden-Tags-Frage. Was war die? Die einen haben sozusagen gesagt, ja, also beispielsweise der vielleicht ein bisschen dem Namen nach bekanntere Johann Most, haben gesagt, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Im Zweifelsfall für so eine komische Demonstration, die ist dann auch noch vorher angekündigt und so, da wissen die Pinkertons und die amerikanische Armee, also ich meine, da hat man auch nicht mit Polizei zu tun gehabt oder sowas, sondern kamen halt die Soldaten, haben einen niedergeschossen. Ne? Das auch nochmal so für den Hinterkopf. Also dafür müssen wir jetzt dann nicht auf die Straße, sondern wir plädieren tatsächlich gleich Aufstand und dann entfaltet sich dann eine Dynamik, wenn jetzt schon ein bisschen was im Gang ist. So. Die andere Fraktion beispielsweise, und aus der kommen einen großen Teil der Leute, die dann, weil das schließt daran an, nämlich die Haymarket-Tragödie, wenn man so will, also die Ermordung, die Erhängung von 7? Wer weiß es? 7 oder 8? 7? 7? 87 ist es eigentlich. Was dann wieder zu tun hat später mit der Tradition des 1. Mai, aber gut, jedenfalls, die schweifen ein bisschen ab, glaube ich. Naja, gut, was soll's. So ein bisschen anekdotenhaft. Jedenfalls, also die andere Fraktion, die aber dann wieder gesagt hat, dieser Leute in Chicago dann vor allem, die gesagt hat, nein, wenn das sozusagen das Volk in Bewegung ist, das Proletariat, dann müssen wir auch in allererster Linie dorthin, müssen auch für sozusagen reformistische Anliegen mitkämpfen und müssen probieren, die selbst an der Basis zu radikalisieren. Das sind sozusagen so eine klassische Geschichte, zwei unterschiedliche Positionen, unterschiedliche strategische Einschätzungen in einer bestimmten Situation von Arbeitskämpfen. Grundsätzlich jedenfalls ist es nicht das, meines Erachtens, was den Anarchismus jetzt in Bezug zum Marxismus ausmacht, dass er eben dieses subjektive Moment stark macht, in dem Sinn, wir machen jetzt irgendwie, was wir wollen, und wie gesagt, überall ist die Revolte und yippie juche. Also das sind schon strategische Überlegungen, meistenteils dahinter. Ja? Sondern was ihn tatsächlich ausmacht, und das ist halt für heute banal, ist aber das, weil es eigentlich diesen Marxismus in der Form, also wie ihn Kautsky vertreten hat, ja sehr wenig nur noch gibt, wenn man so will. Und deswegen ist es immer wieder interessant, das mal zu lesen, ist tatsächlich einfach letztlich die Zurückweisung des Basisüberbaumodells, also jetzt theoretisch-analytisch, in dem von Bakunin an es jetzt nie darum ging zu sagen, wir sind jetzt keine Materialisten oder irgendwas, sondern die Frage war eigentlich, naja, Gramsci hat es dann eigentlich alles vom Anarchismus abgeschrieben, wieder ein bisschen zugespitzt, aber tatsächlich meine ich das in weiten Teilen, ist sozusagen eine komplexere Vorstellung davon, A, was ein Mensch ist oder was die Menschen sind, und B, was die Bedeutung und Rolle der Ökonomie innerhalb jetzt bezogen auf die dann in der kapitalistischen Gesellschaft bedeutet. Ja, also gerade bei Bakunin kann man das sehr schön sehen. Bakunin führt in dem Sinne auch eine Auseinandersetzung auf theoretischer Ebene immer wieder mit Marx selbst. Also er sagt selbst, das Basisüberbaumodell ist im Großen und Ganzen ganz richtig, aber absolut betrachtet wird es schwachsinnig. zum Beispiel. Ja, also es war nicht so, dass Bakunin Marx jetzt, ob er jetzt Marx richtig verstanden hat, das ist nochmal eine andere Debatte, aber ich glaube zwar schon, aber ist eine andere Debatte, aber worum es mir jetzt dabei geht, ist einfach sich klarzumachen, dass es da schon um mehr geht, also auch theoretisch, analytisch, als jetzt zu sagen, beispielsweise bei Bakunin, für den war der Staat jetzt irgendwie so eine Art Großpolizist, man weiß nicht, wo er kommt, man weiß nicht, was er macht, außer dass er einen Knüppel in der Hand hat, so. Sondern da stecken schon auch letztlich dann interessantere oder könnten vielleicht interessantere theoretische und analytische Fragestellungen dahinter stehen, die ja vielleicht hoffentlich, wer hat den Aufsatz geschrieben, den ich noch nicht kenne, Steffen Wasko über Marx, Bakunin und die hegelianische Frage des Staates behandelt, weil das gehört eben auch dazu. Und deswegen sage ich das nochmal, weil gerade im deutschsprachigen Raum jetzt jemand wie Bakunin, glaube ich, wahrscheinlich immer noch eher nicht so bekannt ist oder unter so einer bestimmten Assoziation immer abgebucht wird. Marx und Bakunin sind ja beide sozusagen, wenn man es auch im strengen Sinn nimmt, Philosophen. Ja? Also ich meine, Bakunin hat, was weiß ich, Fichte, Hegel, was hat er alles übersetzt? Schelling, keine Ahnung. Also der kannte sich schon auch ein bisschen aus, also jetzt rein philosophisch gesehen. Und insofern denke ich auch, vor dem Hintergrund ist gerade die Marx-Bakunin-Debatte noch sehr unausgeschöpft, was da alles für verschiedene Momente auch in philosophischer Hinsicht drinstecken zum Teil. So, jedenfalls dieses Moment der Zurückweisung des Basisüberbaumodells, also mit Bakunin angefangen jetzt, spielt dann auch weiter im Anarchismus eine, denke ich, sehr gewichtige Rolle. Das führt dann auch dazu, also zunächst einmal prinzipiell, dass die Rolle des Staates eben anders bestimmt wird, problematischer bestimmt wird, also gerade im Hinblick auf die Frage, was denn immer heißt, ne? Also Primat, was wird jetzt wie abgeschafft oder was heißt jetzt abschaffen? Wir nennen es der Einfachheit halber jetzt einfach mal abschaffen. Ja, also was weiß ich, geht man auf ökonomischer Ebene vor, geht man auf politischer Ebene vor, muss man zusammen, also gegen beides auf einmal vorgehen und so weiter und so fort. Und hier ist auch wieder ein Kernunterschied, dann daran anschließend, dass meines Erachtens der Anarchismus eine wesentlich komplexere, schwierige Vorstellung von Revolution hat, als der Marxismus sie jemals hatte. Das muss kein Vorteil sein, also das jetzt, ist dann auch eine Frage, man kann auch sagen, ja gut, man kann sich es auch schwer machen und dann sieht man ja, was bei rauskommt. Aber tatsächlich denke ich, muss, oder also meines Erachtens ist es eben der Fall, der Anarchismus ist wesentlich komplexer, weil der Marxismus in Hinsicht so unfassbar einfach ist. Also ich meine, in gewisser Weise, indem er entweder nämlich gar nicht drüber nach, also ich polemisiere jetzt nochmal ein bisschen, aber ich denke, es trifft die Sache zumindest für den Zeitraum, in dem wir uns jetzt hier bewegen. Also danach ist nochmal eine ganz, oder eine wesentlich andere Geschichte. Weil er entweder nicht viel drüber nachdenkt, was passiert, wenn, weil er letztlich eigentlich tatsächlich von einem erstaunlichen Vorstellungsglaube an Automatismen, die sich entwickeln, geprägt ist. Also wenn man so will, paradoxerweise würde ich sagen, viel mehr von dieser Vorstellung, das wird dann schon irgendwie, als es jemals in der Form im Anarchismus der Fall war, obwohl das ein Kernvorwurf auch des Marxismus immer an den Anarchismus war. Also da, das ist eben auch interessant, dem mal nachzugehen, wie sowas zustande kommt. Also entweder gibt es diese Variante meines Erachtens und die andere Variante ist eben tatsächlich die, man geht sozusagen von dem Bestehenden aus und zwar den hegemonialen Formen, wenn man so will, des Bestehenden. Das heißt der Staat, das heißt die Parteiform, das heißt bestimmte Organisationsstrukturen, wie wir sie in sozusagen herrschaftlich strukturierten Gesellschaften kennenlernen und die auch vor genau diesem Hintergrund als unheimlich effizient erstmal erscheinen. Ja, also das klassische Beispiel wäre in dem Fall das Militär. Jeder sagt wahrscheinlich Alltagsverstand, wenn es knallt in der Stunde der Gefahr, muss einer sagen, wo die Truppe hinläuft. So, das ist sozusagen Alltagsverstand. Ja? So, und jetzt könnte man wieder zugespitzt sagen, dass die Sozialdemokratie dieses Modell probiert, in so ziemlich sämtlichen Formen mit einem sozialistischen Inhalt auszustatten. Und das heißt, die Form selbst ist nicht das Problem, also diese Struktur an sich, nehmen wir, ist jetzt wieder ein bisschen vereinfacht, aber trifft die Sache zum Teil doch ganz gut, denke ich. Also diese klassische Struktur von oben nach unten, was weiß ich, von Parteifraktionen, Vorsitzenden, also vom Antikaiser Bebel bis runter zum gemeinen Fußvolk, ja, was dann einfach seinen Zettel abgeben darf, jetzt wieder ein bisschen zugespitzt. So, und probiert das sozusagen dann dadurch wettzumachen, indem er sagt, man kann in diese Form selbst, hat auch schon keinen Bock mehr hier, in diese Form einen sozialistischen Inhalt packen. Ja? Und dadurch entstehen dann eben die ganzen Fragen, jetzt aus anarchistischer Perspektive, ja, wie vermittelt sich denn das mit dem, was da kommen soll? Denn wir können jetzt ja mal grob festhalten, freundlich formuliert hatten ja Anarchismus und Marxismus dasselbe Ziel irgendwie. Also es geht ja darum, Herrschaft abzuschaffen. Was auch immer das jetzt konkret heißt, aber darum geht es ja eigentlich. Und die Grundfrage, die schon von Bakunin an, der das an Marx gestellt hat, die ganze Geschichte durchzieht, ist eben, wie kann auf dieser Grundlage eigentlich sich so eine Struktur vermitteln mit dem, was ihr eigentlich wollt. So. Und wenn man so will, das Grundargument von sozialdemokratischer Seite ist eben das, würde ich jetzt mal sagen, also so wie Kautsky oder Plechanow argumentieren mit Blick auf den Parlamentarismus beispielsweise, dass sie sagen, naja, das Problem des Parlamentarismus liegt jetzt eben nicht in der Delegation oder in der Gefahr des Abhebens einer bestimmten Parteielite und so. Diese Gefahren gibt es natürlich alle, aber die Gefahren gibt es eben nur beim Bürgertum oder die gab es früher bei irgendwelchen ungebildeten Arbeiter, Lumpen oder sowas. Ja? Oder bei den im Frühchristentum, das ist dann das Beispiel, was Kautsky heranzieht. Das kann aber heute nicht mehr sein, weil das Proletariat selbst eben als revolutionäres Subjekt qua, wenn man so will, seines Subjektstatus selbst, also der bestimmten Stellung innerhalb der Produktionsverhältnisse, eigentlich das nicht zulässt und diesen Übergang wie auch immer bewerkstelligt. Das ist sozusagen meines Erachtens die erstaunlich simple oder überzeugende, je nachdem wie man mag, Grundausrichtung. Und damit kommen wir zu dem Punkt, warum ich sage, dass es im Anarchismus sehr viel komplexer und schwieriger ist. Beim Anarchismus ist jetzt der Punkt, dass er sozusagen sagt, dass man die sozialistische Form oder dass man nicht in einer hierarchischen Form, also das ist jetzt der grundlegendste Aspekt, man kann nicht in eine hierarchisch strukturierte Form einen sozialistischen Inhalt packen. Das geht nicht, weil der Form sozusagen den Inhalt selbst absorbiert. Das heißt, es gibt in dem Sinne, also klassisch formuliert ist das im sogenannten Jura-Zirkular 1871 schon zu den Streitpunkten in der Ersten Internationale, wo es direkt gegen Marx geht. Und die Kernaussage ist, wie kann eine befreite Gesellschaft aus einer autoritären Organisation hervorgehen? Das ist unmöglich. So, das ist sozusagen die Kernbehauptung von anarchistischer Seite, die grundlegendste und daran anschließend eben, wir müssen sozusagen unsere Organisation und unsere Organisation, soweit es geht, schon den Vorstellungen annähern. Und das ist wichtig, annähern. So wie wir schon uns eine befreite Gesellschaft vorstellen. Das Annähern ist deswegen wichtig, weil gerade von marxistischer Seite oftmals dann wiederum so getan wurde, als hätten jetzt die Anarchisten behauptet, ja, wir leben jetzt hier irgendwie frei, also so wie es dann zum Beispiel bestimmte Kommuneprojekte oder sowas dann auch versucht haben, die immer zum Beispiel auch heftig umstritten waren im Anarchismus, nur so als ein Beispiel. Aber als hätten die so getan, als könnte man jetzt einfach so irgendwie frei sein und alles wird gut. So, und da haben in gewisser Weise dann auch zu Recht was weiß ich, bis hin zu Trotzki oder so, dann gesagt wurde, naja, also wenn ihr jetzt wirklich so tun wollt, als wärt ihr in einer befreiten Gesellschaft, dann könnt ihr euch nicht wehren, ihr könnt, also quasi die Gewaltausübung, alles Mögliche, sich gar nichts könntet ihr. Oder Marx macht das auch schon in seiner Polemik gegen Bakunin, ja, also dann bleibt euch nur das Beten und Hoffen. Das Problem an dieser Kritik ist, dass sie erstens übersieht, dass es tatsächlich um einen Prozess geht, dass explizit klargemacht wurde, es muss diesen Versuch irgendwie geben. Das heißt auch immer, dass es eine Figur ist, dass man nicht in der totalen Entfremdung oder ähnlichem sich bewegt, oder, sondern immer einen Moment gibt auch, und da kommen wir wieder zu der Frage des Menschen zurück, es gibt im Menschen, das heißt nicht irgendwas ursprünglich Gutes oder sonst was, sondern es gibt sozusagen im Subjekt selbst etwas, das sich immer auf irgendeine Art und Weise entzieht. Ich fände es mal sehr interessant, wenn das mal jemand diskutiert, weil vor dem Hintergrund, dass ich glaube, das ist, ich weiß es nicht, ich glaube, das ist ein kantianischer Einspruch gegen Hegel, aber das fände ich total spannend. Also jetzt auch nochmal philosophiegeschichtlich. Was auch zum Beispiel die Rolle des Gewissens dann und so eine Sachen überhaupt des Individuums angeht, wo ich glaube, dass da im Anarchismus eine kantianischere Linie zum Glück gegenüber dem hegelianischen Rundumschlag der Sittlichkeit geführt wurde. Der ja auch, wie hoffentlich, weiß nicht, ob mir dann zugestimmt wird, aber glaube ich, schon im Marxismus durchaus sehr verheerende Wirkungen hatte. Jedenfalls